Das Netz ist auch sehr achtsam auf das, was ihm gezeigt wird. Also die Frage, ob eine Geste voll gültig ist und auch so gemeint ist oder ob jemand eine Geste nur inszeniert, das sind so Momente, da kann man, glaube ich, sagen, da ist die Öffentlichkeit sehr sensibel darauf.
Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe zu den Fragen unserer Zeit.
Von Papst, Jesus und Glaube. Religion in den sozialen Medien. Im Gespräch mit der Theologin und Religionspädagogin Vira Pirker. Heute geht's hier bei uns um Papst Leo XIV., um Instagram, TikTok, um den Jesus Glow und ihr erfahrt, was um alles in der Welt Cradle Catholics sind. Und ich find's toll, dass ihr mit dabei seid. Hier ist mit Herz und Haltung der Podcast aus der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz. Ich bin Daniel Heinzer. Ja, die sozialen Medien sind längst umfassender Bestandteil unseres Lebens. Und auch Glaubens- und Religionsfragen haben längst Einzug gehalten auf Instagram und Co. Wie das genau geschieht, wie persönlicher Glaube in den sozialen Medien dargestellt wird und welche Veränderungen dadurch angestoßen werden, darüber hat Annika Schmitz aus unserem Podcast-Team mit der Theologin Vira Pirker gesprochen. Die hat intensiv zu Religion und sozialen Medien geforscht und dazu unter anderem im neuen Spezialheft der Herder-Korrespondenz einen Beitrag geschrieben. Wie sprechen Menschen digital über ihren Glauben? Wie ist es um das Verhältnis von Kirchenbindung und individueller Glaubenspraxis bestellt? Und lauern mancherorts vielleicht sogar Gefahren? Und welche Bedeutung hat es für den Katholizismus, dass mit Leo XIV. Erstmals ein Mensch Papst ist, der selbst schon vor Übernahme des Papstamtes die sozialen Medien aktiv bespielt hat? Vira Pirker ist Professorin für Religionspädagogik und Mediendidaktik an der Uni in Frankfurt. Sie hat katholische Theologie in Tübingen und jüdische Studien in Jerusalem studiert. Ihre Forschungsschwerpunkte sind schulische und religiöse Bildung in digitalen Kulturen und die Veränderungen von religiösen Praktiken und Positionierungen in den sozialen Medien. Christliches und damit auch Katholisches in den sozialen Medien. Jetzt bei Mit Herz und Haltung.
Hallo Vira, wie schön, dass du heute da bist. Ich freue mich, dass wir in den nächsten Minuten ein bisschen über Religion und die sozialen Medien sprechen können.
Freue mich auch sehr und danke für die Einladung.
Liebe Vira, eigentlich hatte ich mir ursprünglich überlegt, ich frage dich ein bisschen was zu Religion auf Instagram, ganz dezidiert, weil das dein Fachgebiet ist. Jetzt haben wir allerdings, darüber werden wir auch gleich noch reden, allerdings einen neuen Papst. Und einen Papst, der im Hinblick auf Internet, soziale Medien ganz interessant ist, weil er so eine Art erster Digital Native Papst ist, also jemand, der sich mit den sozialen Medien auskennt, der auch schon bevor er Papst wurde, dort selber gepostet hat. Und jetzt sag mal, als dann die Tür von der Loggia aufging und Robert Francis Prevost raustrat als neuer Papst, hast du auch als erstes dein Handy zur Rate genommen und mal geguckt, gibt's da eigentlich irgendeinen Social-Media-Account von dem Mann, den man mal stalken kann?
Also ich muss gestehen, dass ich das nicht getan habe. Habe mich da auf die Journalisten verlassen, dass sie uns sofort damit informieren werden, was es Wissenswertes zu sehen gibt. Und genauso ist es ja dann auch gekommen, dass innerhalb allerkürzester Zeit sein Facebook-Account, sein Twitter-Account auch analysiert wurden und dargelegt wurde, wie er sich geäußert hat. Und besonders im Vordergrund stand natürlich sein Twitter-Account, den er auch jetzt in diesem Jahr noch genutzt hat. Und hier stand dann im Vordergrund ein Post, in dem er auf die Theologie-Irrinterpretation vielleicht von J.D. Vance eingegangen ist zum Thema Ordo Amoris, also zu dieser Frage der Liebesordnung. Und das ist natürlich dann auch breit durch die Presse gegangen und breit durch die Öffentlichkeit. Aber man kann, glaube ich, schon sagen, dass Leo der 14. der erste Papst ist, der selbst Social Media genutzt hat oder genutzt und selbst auch kennt aktiv. Und es ist der erste Papst, der in der Nachkriegszeit geboren ist. Und ob er jetzt ein Digital Native ist, sozusagen mit allem, was dazugehört, lassen wir mal dahingestellt sein. Aber auf jeden Fall ist er aufgewachsen mit der Medienveränderung und mit der Medienrealität unserer Zeit, die unsere Zeit so, so stark prägen, auch in einem globalen Sinne. Und in diesem Sinne wird er seine Accounts auch selbst genutzt haben.
Also sein Twitter-Account zumindest, der ist, glaube ich, gelöscht worden, beziehungsweise X-Account oder deaktiviert worden. Aber es gibt jetzt die offiziellen Papst-Accounts. Glaubst du denn, dass so die Wahrnehmung von außen auf das Papstamt sich jetzt nochmal ändern werden, wo wir eben einen Papst haben, der sich mit diesen Medien auskennt?
Jetzt hat Vatikan Media übernommen und Vatikan Media kennt sich exzellent aus, auch mit Social Media. Und da hat er natürlich auch große Fußstapfen oder es gibt große Fußstapfen, insbesondere bei der zentralen internationalen Plattform Instagram. Da ist er jetzt auch präsent über Vatikan Media mit dem neuen Account Pontifex. Und das ist ja eine ganz interessante Geschichte. Sein Vorgänger Franziskus hatte einen Instagram-Account ebenfalls, der natürlich auch durch Vatikan Media betrieben wurde, auch intensiv beforscht, ist intensiv beobachtet wurde und beobachtet wird. Und der Papst gehört sozusagen in den Celebrity-Faktor, der bei Instagram so wichtig ist, hinein. Und sein Vorgänger hat den Account Franziskus gehabt und gepflegt. Das ist eine in der Unternehmensgeschichte von Instagram, also auch für die Gründer von Instagram, ein besonderer Erfolg gewesen. Papst Franziskus, Vatikan Media dafür zu gewinnen, diesen auf diese Plattform einzutreten. Und es ist wirklich eine ganz interessante Art, wie sozusagen Contemporary Papacy, also gegenwärtige das gegenwärtige Papsttum dort dargestellt wird. Franziskus ist jetzt ein Memorial-Account geworden auf Instagram und mit Robert Prevost, mit Leo dem 14. ist ein neuer Account eröffnet worden, der den Namen Pontifex trägt. Das wird jetzt also wahrscheinlich auch eine Art überzeitlicher Account. Und interessanterweise hat der sofort die Reichweite von Franziskus erreicht und sogar übertroffen. Also als ich zuletzt geguckt habe, waren es 13,8 Millionen Follower innerhalb kürzester Zeit. Und da sieht man einfach auch, der Papst ist eine internationale Celebrity. Den Mann in Weiß kennen alle. Ich glaube, der ist noch bekannter als die großen Fußballspieler etc. Auch wenn er nicht ganz ihre Reichweite erreicht. Aber es ist einfach eine berühmte Person. Und insgesamt ist ja auf Social Media das Thema, auch Papstwahl, Konklave, das Ganze drumherum, der Tod, die Beerdigung von Papst Franziskus sehr, sehr intensiv begleitet worden und auch wie Leo der 14. jetzt neu ins Amt gekommen ist, ist sehr, sehr intensiv und detailliert vor den Augen der Kameras sehr genau betrachtet und begleitet worden. Ich möchte aber nicht sagen, dass der Papst jetzt ein Medienphänomen ist, sondern er trifft einfach auch Bedürfnisse, Hoffnungen. Man sieht einfach, dass an der Figur des Papstes sich doch eine große, eine globale Bewegung, die katholische Kirche, anknüpft und dass es viele Menschen prägt und für viele Menschen eine besonders bedeutsame Realität ist auch.
Das finde ich jetzt wahnsinnig interessant. Also der Papst als große Instagram-Celebrity. Kannst du vielleicht so kurz skizzieren, worum geht's denn in der Darstellung eines Papstes auf Instagram? Also geht es darum, dass er Statements rausbringt zu bestimmten Themen? Geht es um eine gewisse Form von Inszenierung? Soll gezeigt werden, wir sind auch im digitalen Raum für euch da und der Papst ist auch ja auf Instagram, auf Twitter für euch da? Also kannst du dazu was sagen? Gibt's da schon Eindrücke?
Ja, also da vielleicht eher noch auf den alten Account Franziskus bezogen. Der ist sehr genau kuratiert gewesen und sehr genau begleitet worden. Und die Forschung, die dazu besteht, hat zum Beispiel die Frage der Bildlichkeit. Also wie wird der Papst gezeigt als fromme Person im Gebet, also auf den Fotos, auf den Bildanalysen oder in der direkten Begegnung mit Gläubigen oder in der direkten Begegnung mit anderen Klerikern. Das sind sozusagen die drei großen Gruppen. Seine internationalen Reisen wurden natürlich auch begleitet, aber es ist eher ein Account oder eher ein Format, in dem Verkündigung geschieht, also in dem Zuspruch geschieht, in dem Gebet dargestellt wird, in dem eine Botschaft in die Welt gesendet wird. Ich glaube nicht, dass man dort direkte Seelsorge erhält, wenn man in die Private Messages geht. Habe ich nie versucht. Da gibt's keine Beobachtungen dazu, sagen wir so. Aber es gibt natürlich diese Phänomene, die eben bei solchen Accounts dann schon wahrzunehmen sind, dass in der Kommentarspalte einiges passiert, dass dort Menschen sich persönlich äußern, dass sie miteinander Kontakt aufnehmen oder eben Gebetsakklamationen äußern. Dann Amen schreiben oder ähnliches in den Kommentarspalten. Das ist dort ganz üblich. Und jetzt bei dem neuen Papst-Account Pontifex auf Instagram ist mir aufgefallen, dass er jetzt auch in den Stories präsent ist, also in den sich selbst löschenden Kurznachrichten, die so ganz aktuelle Formate darstellen. Bildlich kann man da bislang noch nicht von so einer ganz großen Gestaltungswillen ausgehen im Moment. Also es ist schon im Vordergrund Verbreitung von Statements und Verbreitung von Informationen.
Dann lass uns doch jetzt vielleicht einmal vom Papst ein bisschen den weiteren Bogen spannen auf so das Thema Religion insgesamt auf Instagram. Wenn man auf so ein Medium wie Instagram guckt, da rutscht man ja schnell in Blasen rein. Also der Algorithmus weiß sehr schnell, was gefällt einem. Bei mir zum Beispiel weiß er, ich mag Hunde und alles, was irgendwie mit Hundekontent zu tun hat, wird mir also viel angezeigt. Das ist meine Hundeblase. Es gibt aber auch so eine religiöse Blase. Also es gibt durchaus viele Accounts, die sich in irgendeiner Form mit Religion, mit persönlichem Glauben beschäftigen. Ich habe allerdings das Gefühl, dass das gar nicht so super einheitlich ist, sondern dass es da auch eine sehr diverse Bubble gibt. Vielleicht sagst du jetzt, das ist ein Eindruck, der stimmt gar nicht. Aber kannst du mal sagen, was sind das eigentlich für Leute, die da auf Instagram über ihren Glauben sprechen und also aus welcher Perspektive sprechen die? Was zeichnet sich da aus? Gibt es da große Linien?
Jetzt konkret auf Instagram ist Religion schon lange Thema. Ich selbst habe mich in der Forschung insbesondere mit dem deutschsprachigen Raum beschäftigt und eben mit der Frage, wie im deutschsprachigen Raum auf der Plattform Instagram von Individuen und aber auch von Institutionen religionsbezogen kommuniziert wird. Und ich glaube, das Wort Kommunikation muss man schon auch in den Vordergrund nehmen. Es ist eine Kommunikationsplattform, auf der Menschen Dinge teilen, die sie bewegen oder mit denen sie andere Menschen erreichen wollen. Und da ist Religion eins unter sehr vielen Themen. Ja, da geht auf Instagram geht's um Schönheit, du hast gesagt, um Hunde, um Katzen, um Häkeln, um Kochen, um Body Positivity, um Anorexie, um Beauty, um Sport und Fitness, um Sport, alle möglichen Dinge. Die Themen sind in der Gesellschaft, auch politische Themen sind auch Themen auf dieser Plattform. Und es gibt eben auch eine breite religiöse Bubble, kann man glaube ich sagen, die dort präsent ist, teilweise auch schon seit vielen Jahren präsent ist. Also es ist gar nicht unbedingt so ein neues Phänomen, aber es hat sich natürlich in die Breite auch unserer Alltagskommunikation hineinbewegt. Man kann vielleicht sagen, dass Glaubenskommunikation auf Instagram etwas jünger ist als auf anderen Plattformen und noch stärker, wir können gerne auch ein bisschen über TikTok gleich noch sprechen, da werden einfach jüngere Zielgruppen erreicht und andere Zielgruppen erreicht und auch die KreatorInnen, die dort unterwegs sind, sind tendenziell jünger und gehören sozusagen selbst auch in die Hauptzielgruppen, die jetzt zum Beispiel auf Instagram unterwegs sind. Man kann gar nicht so sehr sagen, dass es bestimmte Konfessionen oder bestimmte Denominationen sind, die dort vorrangig unterwegs sind. Wo aber Social-Media-Kommunikation besonders gut passt, ist bei Personen, die sozusagen auch personenbezogen reden, über sich selbst oder über personenbezogene Kommunikation nicht scheuen. Das heißt, es ist im religiösen Feld sind das dann eher Menschen, die auch einen gewissen Überzeugungsgrad haben. Also es ist nicht so sehr das Überlegende, Deliberative, sondern wirklich mehr Menschen, die sozusagen Religion zu ihrem inneren Personenkern auch dazu zählen, seien es jetzt evangelische PfarrerInnen, Kapuzinerpatres, seien es Gemeindegründer im freikirchlichen Bereich. Und ich glaube, wenn man im deutschsprachigen Rahmen schaut, dann ist schon zu beobachten, dass Personen aus freikirchlich-charismatischen Gruppen dort überproportional vertreten sind. Also die sind ja im Blick auf die Demografie, sozusagen auf die Soziodemografie der Religiosität in Deutschland, eigentlich ist das die kleinste Gruppe, aber auf Instagram kann man, glaube ich, sagen, ist es so ein Drittel freikirchlich, ein Drittel landeskirchlich, evangelisch, ein Drittel katholische KreatorInnen. Die größeren KreatorInnen, das sind aber eben auch diejenigen, die besonders personenbezogen und vielleicht auch besonders extrem sozusagen Aufmerksamkeit erzeugen. Das sind tendenziell Personen, die einen freikirchlichen Hintergrund haben. Und da muss man sich das so anschauen, also das sind dann auch Profi-KommunikatorInnen, also das sind Personen, die wirklich davon auch teilweise leben, die über diese Plattform ihre wirklich einen großen Teil ihrer Existenz auch beschreiten, und die machen das natürlich sehr professionell auch, also die machen das mit vorproduzierten Inhalten, also beispielsweise, wir sprachen über den Tod von Papst Franziskus am Ostermontag, ein Moment des spirituellen Innehaltens. Aber dann an Ostermontag hat ein großer freikirchlicher Account sofort über den Irrglauben des Papstes, des Papsttums berichtet. Da war ein Video vorproduziert, das dann rausgeschossen wurde, um dann die maximale Aufregung und die maximale Erregung zu erreichen. Und darum geht's, um Aufregung, um Erregung, um Aufmerksamkeit, um Diskussionspräsenz.
Das ist eben die Art, wie soziale Medien natürlich funktionieren. Wenn ich mir jetzt gerade den religiösen Bereich angucke, ich meine, das ist ja ein höchst sensibler Bereich, der viele Ebenen unseres Lebens umfasst. Ich frage mich so ein bisschen, ob es da dann nicht auch eine gewisse Gefahr gibt, wenn alles individualisiert auf Personen zugeschnitten ist. Gibt es dann noch so eine Form von Korrektiv, was wir ja sagen könnten, was wir durch die Institution Kirche ja durchaus haben, mit Rückverweis auf zum Beispiel Theologie, auf Tradition und auf Aushandlungsprozesse. Gibt's das im Netz?
Also es gibt im Netz eine Erinnerung daran, sagen wir so. Also man ist schon die Netzkommunikation, die Social-Media-Kommunikation ist schon sehr auch schnellen Zyklen unterworfen und diesem Prinzip der Aufregung und auch dem Prinzip des sich in etwas sehr stark hineinvertiefens. Und das beobachten wir für den christlichen Bereich in den letzten Jahren etwas mehr. Es ist ziemlich intensiv beobachtet und begleitet worden im Bereich der muslimischen Radikalisierung, wenn man jetzt so an das Thema Islamischer Staat Selbstradikalisierungsprozesse betrachtet. So etwas gibt es im Christlichen in dem Ausmaß nicht, aber man könnte vielleicht schon sagen, dass so etwas auch nicht ganz außerhalb des Möglichen liegt. Also dass jemand über Eintauchen in bestimmte religiöse Bubbles, in bestimmte religiöse Traditionen hinein, vielleicht da dann auch eine bestimmte Form des extremeren Christentums, des extremeren Auslebens von Religion erlebt und dann auch geistlicher Missbrauch möglich wird, spiritueller Missbrauch möglich wird. Darüber wird aber auch kommuniziert. Also wer so tief in der Kommunikation unterwegs ist, der bekommt das auch mit. Also zum Beispiel ist dieses ganze Thema Dekonversion inzwischen auch im deutschsprachigen Raum angekommen. Also Menschen, die ihre Gemeinden verlassen, die radikale Reformen von christlicher Existenz verlassen und daraufhin reflektieren, was mit ihnen dort geschehen ist oder wie sie unterdrückt oder auch indoktriniert wurden. Ich glaube, dass es im Christlichen immer noch sehr, noch schon stärker die Gemeindeanbindung notwendig ist, die auch außerhalb von Social Media existieren muss, weil die Praxis sehr stark auch eine gemeindliche Praxis ist. Aber die ist eben auch vielfältig geworden in unserer Zeit.
Das finde ich jetzt interessant, dass du das sagst, weil ich mich gefragt habe, gibt es sowas wie rein digitale Gemeinschaften, Glaubensgemeinschaften?
Also es gibt auch Glaubensgemeinschaften, die sich stark digital verstehen, ja, Virtual Reality Churches und so Zeug. Da schaue ich nicht tief ein. das sind, glaube ich, eher so Hypes und eher Momente. Aber natürlich gibt es Gemeinschaften, die sehr stark daraus leben, dass sie auch eine sehr gute Online-Präsenz haben. Und Thema Hillsong zum Beispiel, Worship, Songs, Musik ist ein ganz, ganz großer Träger, auch von bestimmten Botschaften. Und die sind dort überall auch sichtbar. Aber jetzt so rein virtuelle Realitäten im Gemeindeaufbau wäre mir kein Erfolgsmodell bislang bekannt.
Naja, wer weiß. Vielleicht kommt da noch was in der Zukunft. Aber du hast eben schon gesagt, wir brauchen auch immer die Anbindung ans reale Leben, auch in der Glaubenspraxis. Du hast eben kurz gesagt, wir können auch noch über TikTok sprechen. Gibt es einen Unterschied zwischen Instagram und TikTok? Also die Plattform ist natürlich eine andere und ich bin jetzt selber komplett Generation Instagram und habe das Gefühl, die Trends kommen alle ein paar Wochen später dann irgendwann auf Instagram an, aber bitte.
Genau, also es gibt Unterschiede. Natürlich, die Struktur der Plattform ist unterschiedlich und die Art, wie Content dort, sich multipliziert, ist sehr unterschiedlich. Und die KreatorInnen, ich denke an ein Gespräch mit Lisa Quarch, die den tollen Kanal Faith Power auf beiden Plattformen betreibt, hat einmal beschrieben, dass es auf Instagram mehr um Community und um Begegnung und um Beziehung tatsächlich geht und TikTok aber wirklich eine Content-Plattform ist, also da muss sich sozusagen der Inhalt des einzelnen Videos, der Inhalt des einzelnen durchsetzen und dann gibt es dort sehr, sehr schnelle virale Prozesse. Also wenn guter Content da ist, dann erreicht er auch sozusagen seine Zielgruppen. Und TikTok hat einen viel agileren Algorithmus als Instagram. Also da hängt man nicht so lange in einer Bubble fest, die immer enger wird oder immer stabiler wird, sondern bei TikTok kommst du da rein und kommst aber auch wieder raus. Also es ist so eine, oder mit bestimmten Suchen, wenn du in eine andere Richtung suchst oder in andere Richtungen versuchst zu gehen, dann kannst du diesen Algorithmus sehr stark trainieren. Und Jugendliche können das besonders gut. Also die achten auch oft darauf, ihren Algorithmus nicht zu stören oder eben immer in die richtige Richtung weiterzuentwickeln, wo sehr viele schnelle Entscheidungen auch notwendig sind. Also Videos weiterwischen in der ersten Sekunde, in der sie da sind. Weil sobald du zu lange ein Hundevideo schaust, so bekommst du so viel andere Videos. Genau. Und zwar radikal tatsächlich. Also das ist etwas agiler, aber auch sehr interessant. Und auf TikTok ist einfach auch eine schnellere Kommunikation und also das Tempo, die Schnitte, die Perfektion ist ganz, ganz anders. Also auch das, wie man sich zeigt oder wie man sich präsentiert, ist ganz, ganz anders. Jetzt kann ich nicht TikTok als gesamte Plattform beschreiben, weil dort eben auch so wahnsinnig viel los ist, ja, so und so sehr unterschiedlich. Ich schaue dort in die christlichen Trends hinein und die sind wirklich auch interessant. Ja, es sind auch andere Creator als auf Instagram dort und es ist internationaler, es ist sehr viel, es ist da wirklich etwas auch agiler.
Christliche Trends, da hast du jetzt ein Stichwort gesagt, da würde ich gerne mehr zu erfahren. Was genau sind christliche Trends auf TikTok?
Also bei aller Zurückhaltung, alle Trends zu sehen, gibt es zwei Trends, die ich gerne beschreiben möchte oder die mir jetzt in den letzten Wochen besonders in den Vordergrund gekommen sind. Das eine ist der Trend Jesus Glow und das andere ist der Trend Cradle Catholic. Und es sind beide Trends, die, glaube ich, schon aus dem englischsprachigen Raum, US-amerikanischen Raum kommen. Der Jesus Glow Trend, also Jesus glüht oder bringt zum Glühen, wenn man so übersetzen wollen würde, ist ein Trend, in dem junge Menschen zeigen, wie ihr Leben vor und nach der Begegnung mit Jesus ausgesehen hat. Und das sind so ganz einfach, es können so Vorher-Nachher-Fotos sein. Also die Vorher-Fotos, weiß ich nicht, zu weit ausgeschnittene Kleidung und zu viel Zigaretten in der Hand und irgendwie schlechtes Hautbild. Und dann nach der Begegnung mit Jesus, also nach der Entscheidung, sein Leben unter einen unter die Regeln von Jesus sozusagen zu stellen, der keine Regeln gibt, aber der sozusagen eine spirituelle Orientierung anbietet, die damit einhergeht. Die Nachherbilder sind dann glühend, strahlend, begeistert, schön und quasi man kommt zum inneren Selbst. Es ist für mich eine Darstellung, wie Spiritualität heute aussehen kann und vielleicht auch aussieht, dass man so auch sehr stark instrumentalisiert. Es gibt eine Influencerin, die auf TikTok dargestellt hat, so geht der Jesus Glow und das sind einfach mehrere Schritte. Ja, konzentriere dich auf dich selbst, beschäftige dich mit der Bibel, beschäftige dich mit Jesu Wort, nutz deine Zeit maximal, kümmere dich um deinen Körper, weil der Körper der Ort der Seele ist und konzentriere dich auf dich selbst und dann wird der Jesus Glow bei dir sozusagen auch ins Glühen kommen und ins Blühen kommen. Das ist vielleicht ein bisschen einfach. Zugleich ist es ein spiritueller Weg, den wir seit den ignatianischen Exerzitien kennen, nämlich sich in die Tiefe begeben, sich in den Rückzug begeben, sich konzentrieren auf die Herausforderungen durch die Botschaft Jesu und durch die Person Jesu. Also es ist so verschiedenes. Es ist auch ein bisschen Wellbeing-Content, also das Wohlbefinden. Ja, das ist vielleicht das Evangelium der Social Media, ist vielleicht das Evangelium des Wohlbefindens, dass man sich selbst in den Vordergrund nehmen soll und sich selbst um sich kümmern muss, weil andere tun das nicht. Das ist vielleicht auch eine Erfahrung, die junge Menschen heute machen, dass sie selbst dafür verantwortlich sind, wie es bei ihnen läuft, weil die Welt übernimmt keine Verantwortung mehr für sie und sie können sich nicht darauf verlassen, dass die Gesellschaft schon richtet, denn die Gesellschaft richtet ganz, ganz vieles gar nicht. Der andere Trend, der mir jetzt eigentlich erst in den letzten Wochen so in den Vordergrund gekommen ist und der tatsächlich mit der amerikanischen Politik und auch mit Papst Leo zu tun hat, das ist der sogenannte Trend des Cradle Catholics, also der ja from the cradle to the grave, also von der Wiege bis zur Bahre katholisch. Und es sind junge Menschen zwischen 30 und 50, würde ich jetzt mal sagen, die sich gegen die radikale Auslegung des Katholizismus durch konvertierende Menschen und da eben J.D. Vance als besonderes Beispiel, die sich dagegen äußern und sagen, katholisch sein, wenn du konvertierst und denkst, es sei die Liturgie und wenn du konvertierst und denkst, es sei das Amt und es sei die Messe alleine und es sei sozusagen nur die spirituelle Erfüllung, dann bist du im Irrtum. Denn wenn du quasi katholisch mit der Muttermilch aufgesaugt hast und katholisch sozusagen aus der Wiege heraus katholisch bist, dann weißt du, dass katholisch was ganz anderes bedeutet, nämlich maximale Offenheit. Ja, das bedeutet Offenheit für andere Menschen, Offenheit im Herzen, kein Urteil über andere Menschen zu fällen, sondern andere Menschen sein lassen und Menschen, die strugglen, unterstützen. Ja, das ist die Suppenküche, das ist die Offenheit für Migration, das ist die Sorge um die Obdachlosen, das ist der Einsatz auf dem Pfarrfest, bei dem Spenden produziert werden, das ist die Sorge um den Nächsten in einer ganz, ganz tiefen Art und Weise. Und das finde ich einen sehr interessanten Trend, der jetzt auch sozusagen auf die amerikanische Politik der Ausgrenzung, der Antimigration, der Neuinterpretation, was jetzt richtig katholisch und falsch katholisch zu sein hat, was darauf reagiert. Und das ist ein sehr interessanter Trend, den ich zurzeit auch intensiv verfolge, weil er einfach auch zum Ausdruck bringt, wie Menschen sich dort verorten. Und es sind tatsächlich auch Menschen, die sagen, ich war katholisch, ich bin katholisch aufgewachsen, ich habe damit gar nichts mehr zu tun. Die Kirche ist überhaupt nicht mehr der Form. Ich bin mit den Werten gar nicht mehr im Konsens, was das Thema Homosexualität, was das Thema Frauen etc. angeht. Aber an dieser Stelle muss ich mich hinstellen und muss dagegen sprechen, weil das, wie Katholizität durch J.D. Vance zum Beispiel dargestellt wird, ist sicher der falsche Weg und ist sicher nicht das, was katholisch sein bedeutet. Ja, das ist einfach ein sehr spannender Moment zur Zeit. Es ist natürlich auch eine individuelle Perspektive und dann antwortet vielleicht den einen individualistischen Interpretationsrichtung mit einer anderen individualistischen Interpretationsrichtung. Nichtsdestotrotz irgendwo dazwischen mendet sich vielleicht so eine Art höhere Wahrheit heraus.
Jetzt hast du gerade zwei verschiedene Trends uns ein bisschen skizziert, die ich beide total interessant finde. Und da könnte man jetzt wahrscheinlich noch super viel drüber reden und worüber wir eigentlich auch im Grunde noch reden könnten, was wir eben so ein bisschen angeschnitten haben, ist so die Frage von, gibt es Korrektive im Netz und wie gehen wir eigentlich damit um, dass es ja durchaus auch religiöse Influencer gibt, die so in rechtspopulistischen Kreisen spielen und da teilweise auch vereinnahmt werden. Das ist in der Forschung und auch in der Öffentlichkeit durchaus auch ein großes Thema. Aber ich glaube, wenn wir das jetzt heute noch machen würden, liebe Vera, dann werden wir gar nicht mehr fertig. Deswegen klammern wir das quasi mal aus.
Vielleicht ein Satz dazu. Es ist ein Thema, das auch wirklich sehr stark im öffentlichen Interesse liegt und das gerade auch in der Forschung und in der Beobachtung insgesamt sehr genau begleitet wird. Ich glaube, dass es, also ich setze auf die Resilienz der Religionszugehörigkeit hier nicht allzu weit in rechte Narrative hineinzufallen. Wobei es natürlich völlig richtig ist, dass bestimmte Weltanschauungen, Wertehaltungen sich hier auch hier leichte Brücken nahelegen, um es mal so zu sagen.
Ja klar, und ich meine, das spiegelt sich dann im Netz wieder, was wir auch aus dem realen Leben irgendwie kennen, ne? Aber um das jetzt nicht zu vertiefen, auch wenn das natürlich ganz, ganz spannend wäre, du hast eben von den Trends erzählt, unter anderem von dem Jesus Glow. Jetzt hat Social Media, so wie ich das wahrnehme, immer auch sehr viel mit Selbstinszenierung zu tun. Also wie stelle ich mich da, wie möchte ich auch vielleicht von außen gesehen werden? Gibt es so eine gewisse Form von auch gegenseitigem Lernen von Kirche und Menschen auf Social Media? Also vielleicht ist meine Frage jetzt so ein bisschen verworren, aber ich finde, bei Inszenierung denke ich immer, da haben wir, gerade wir KatholikInnen, haben da ja echt Ahnung von, ne? Also wenn man sich zum Beispiel unsere Liturgie und so anguckt, das können wir ja schon echt gut irgendwie was darstellen. Gibt es da Verbindungen zum digitalen Raum? Gibt es da ein gegenseitiges Lernen?
Ich möchte mit einem Beispiel einsteigen. Vorhin haben wir über den Tod des Papstes Franziskus gesprochen und Instagram Italia hat darauf reagiert mit den wichtigsten Bildern des Papsttums von Papst Franziskus. Und ganz im Vordergrund stand die Szene, in der Franziskus ganz alleine auf dem verregneten nächtlichen Petersplatz stand zu Beginn der Corona-Pandemie, relativ zu Beginn der Corona-Pandemie. Und das ist für mich so ein Moment gewesen, ja, das ist eine große Inszenierung eines einzelnen Menschen gewesen auf einem Platz, der uns sehr vertraut ist in seiner Darstellung und eigentlich für Masseninszenierungen gemacht und gedacht und gebaut ist. Und da hat einer ganz allein gestanden und hat alleine das Leid der Gesellschaft, das Leid der Individuen. Und wir denken an Italien, wo das Leid der ersten Corona-Welle ja Unglaubliches ausgelöst hat. Und das ist das Bild, mit dem Instagram Italia sich vor allem an Franziskus erinnert hat. Ja, es ist also eine Großinszenierung einer einzelnen Person, aber es ist natürlich eine medial weltweit übertragener ich weiß noch nicht mal, ob man Gottesdienst sagen kann. Es ist eine Form der Liturgie gewesen. Und daran hat sich Italien erinnern wollen, denn das ist der Moment, in dem sozusagen in der Inszenierung, in der liturgischen Inszenierung die Seele, die Bedürfnisse, die Hoffnungen, die Ängste und die Not der Menschen aufgefangen wurden und sozusagen sublimiert wurden in eine Szene, in diese schiere Einsamkeit des einen Mannes auf diesem Platz. Und da ist so kommen für mich diese Inszenierungsfragen wirklich zusammen. Denn das Katholische inszeniert sich nicht um seiner selbst willen. Also manchmal vielleicht schon auch, aber es inszeniert sich nicht um seiner selbst willen, sondern zur größeren Ehre Gottes und zum größeren Heil der Menschen hin. Ja, und um dieses in Bewegung zu bringen und um dies miteinander in Verhandlung und in Verhältnisbestimmung zu bringen. Da ist es das Interesse der katholisch-liturgischen Inszenierung. Und ob es jetzt eine direkte Linie zu den Selbstinszenierungspraktiken auf Social Media gibt, da wäre ich ein bisschen zurückhaltend. Es gibt natürlich, also wie soll ich sagen, das Lernen um Persuasivität von Inszenierung, also über die innere Überzeugungskraft von Inszenierungen, das kann man natürlich hier wie dort lesen. Und es gibt natürlich entsprechende, also man kann da bestimmt auch entsprechende Resonanzen auflösen. Aber ich glaube, dass die Kirche und die Kirchen nicht subjektiver werden, dadurch, dass es jetzt so viel religionsbezogene Selbstinszenierung auch auf Social Media gibt. Das Netz ist auch sehr achtsam auf das, was ihm gezeigt wird. Also die Frage, ob eine Geste vollgültig ist und auch so gemeint ist oder ob jemand eine Geste nur inszeniert, das sind so Momenten, da kann man, glaube ich, sagen, da ist die Öffentlichkeit sehr sensibel darauf. Wir denken nur an die Selbstinszenierung der Frau von Gerhard Schröder, als Schröder zu Putin gefahren ist, um irgendwie im Kreml gegen den Ukraine-Krieg zu sprechen. Da hat sie sich betend am Fenster inszeniert, das wurde ihr nicht abgenommen. Vielleicht war es ihre innere Regung, vielleicht war es auch tatsächlich ihre Realität, aber sie hat sich hingestellt und sich so fotografiert mit der Kathedrale im Hintergrund. Da ist viel Häme über sie gegossen worden und ich vermute auch zu Recht. Also die Frage, sind eigentlich Gesten wirklich tragfähig oder nicht, wenn sie groß sind, wenn sie groß gemeint sind, da ist in unserer Öffentlichkeit schon eine hohe Sensibilität zu sehen. Bestürzend in der Gegenwart finde ich die KI-Inszenierungen. Ja, künstliche Intelligenz wird für alles genutzt, auch dafür, sich von Jesus umarmen zu lassen. Auf TikTok gibt es da entsprechende Trends und Bildlichkeiten. Es ist also die große Geste oder die kleine Geste des kleinen und des größeren religiösen Gefühls, die treffen sich auch in den Bilderwelten der Social Media.
Ja, spannend. Ich könnte jetzt noch ganz, ganz viel weiter überlegen und fragen und denken, aber mit Blick auf die Zeit würde ich sagen, bevor wir hier noch 7 weitere Fässer aufmachen, lassen wir das erstmal so stehen. Liebe Vera, vielleicht können wir ja nochmal zu anderer Gelegenheit weitersprechen, auch vielleicht hier im Podcast. Ich fand das super interessant und ich nehme vor allem jetzt gerade auch nochmal mit diesen Gedanken der irgendwie kritischen Öffentlichkeit, den du eben erwähnt hast, dass vielleicht die Menschen doch auch nicht immer alles einem abkaufen, was im Netz geschieht. Das finde ich ist irgendwie doch auch beruhigend und ein gutes Korrektiv für die Entwicklungen, die wir gerade haben.
Das wäre vielleicht auch so mein letzter Punkt oder mein persönliches Schlusswort. Keine Angst vor Social Media. Das, was dort passiert, ist hochgradig verstörend, aber auch hochgradig interessant. Ich möchte einfach dazu ermutigen, dort auch hinzuschauen. Es sind einfach zentrale Plattformen, die Öffentlichkeit, die Gesellschaft heute strukturieren. Es sind über 70% der Jugendlichen heute auf Instagram unterwegs und bei TikTok sind wir zwar mit kleineren Gruppen, aber noch höherer Abhängigkeit konfrontiert. Das ist alles auch unbedingt zu hinterfragen und zu befragen. Aber wie heißt es so schön, das geht auch nicht mehr weg. Ne? Vielleicht geht es auch irgendwann wieder weg. Aber ich finde, es lohnt sich total, damit auch sich zu befassen und auch zu fragen, wenn das ein Ort ist, der so viele Menschen affiziert und wo so viel Kommunikation und auch Gesellschaftsbildung stattfindet, ist es dann sinnvoll, sich von diesem Ort aktiv zu enthalten? Oder sollte man nicht überlegen, wie auch Gestaltung und Mitprägung solcher Orte auch möglich und notwendig sind.
Auf jeden Fall. Liebe Vera, ganz herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und bei uns im Podcast dabei gewesen bist. Bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne, bis zum nächsten Mal.
Das war Annika Schmitz im Talk mit Vera Pirker. Und Vera Pirkers Text zum Thema, den findet ihr im neuen Herder-Korrespondenz-Spezial Jesus gegen Christus, Neues vom Menschen aus Nazareth. Und wie ihr an das und generell an die Ausgaben der Herder-Korrespondenz rankommt, das lest ihr in den Shownotes zu dieser Folge. Bitte meldet euch wie immer mit euren Gedanken zum Thema. Natürlich am liebsten in den heute diskutierten sozialen Medien. Ihr findet uns auf Instagram und auf Facebook. Gebt uns bitte 5 Sterne bei Apple Podcasts oder Spotify, wenn euch gefällt, was wir hier machen. Und empfehlt uns weiter an Freundinnen, Bekannte, Kollegen, die sich auch über Input zu den großen Themen unserer Zeit freuen aus Kirche, Gesellschaft, Kultur, Politik und Wissenschaft. Vielen Dank, dass ihr uns hört und unterstützt. An dieser Folge haben mitgearbeitet Annika Schmitz, Stefan Orth, Hilde Naurath und ich. Ich bin Daniel Heinze. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz.